Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
Herzlich willkommen zum Verbindungsschaffen-Podcast. Ihr wisst, jede ungerade Folge, da gibt's einen Gast. Stimmt auch nicht, ich breche das Muster manchmal, aber heute ist es jedenfalls wieder so. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und zwar ist am anderen Mikrofon Oliver Berlin. Der sitzt in Aachen, also jetzt haben wir wieder diese Süd-Nord-Nummer, ich bin weiter oben. Und Oliver ist hier, weil er der Gründer ist von Little World. Das ist eine Plattform, auf der Menschen miteinander sprechen. Ich sag's jetzt mal so ganz vorsichtig, wir werden da gleich noch tiefer miteinander ins Gespräch kommen, tiefer eintauchen. Es geht aber vor allem um interkulturelle Gespräche, weil da werden nämlich Deutschlernende mit Muttersprachlern gematcht und die dürfen dann sich einfach unterhalten. Also so ein bisschen ist das wie früher an der Uni, diese Tandem-Sprachenlernen-Möglichkeiten, nur eben digital und es ist auch viel, viel größer. Es gibt viel mehr Möglichkeiten für alle, die da eben mitarbeiten wollen an Little World. Oliver und ich, wir werden also darüber sprechen, wie Sprache und Gespräche Menschen verbinden. Ich glaube, da ist super viel Verbindung in diesem Thema. Und wir werden, glaube ich, auch dahin kommen, warum das eben nicht nur für die Lernenden cool ist, sondern auch für die Leute, die da als Muttersprachler, als Sprachpaten aktiv sind. Hallo Oliver, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Hallo Anna. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe mich gefragt, Little World, ich habe nachgelesen, habe so ein bisschen auf dem Blog gestöbert, habe dann natürlich auch mit Annette gesprochen. Wir kennen uns über Annette Schwind. Das können wir auch noch vielleicht fallen lassen. Die macht nämlich ein bisschen Kommunikation bei euch und wir machen gemeinsam ein Projekt. Also auch da wieder ganz viel Verbindung auf dieser Ebene. Und ich habe gedacht, es gibt sehr viele Arten von Verbindung hinter dieser Idee von Little World. Also Verbindung natürlich zwischen Kulturen, vielleicht auch so Verständnis für Menschen, für Lebensweisen, dann eben Verbindung über Gespräche, über das Reden selber. Also Menschen lernen sich kennen, indem sie sich irgendwie was erzählen. Es entsteht dann Verbindung, Beziehung vielleicht auch. Und dann eben auch Gemeinschaft, also das Projekt selber, die Unternehmung, das Team, die Menschen, die Sprachpaten, die daran mitwirken, die werden ja auch miteinander verbunden. Und dann habe ich mich gefragt, wie steige ich jetzt ein in so ein Thema und habe gedacht, wir müssen auf die Lebensgeschichte gucken. Und dann habe ich mich gefragt, wo sind denn bei dir diese Arten von Verbindung hergekommen? Also wie bist du zu diesen Themen gekommen? Gibt es Verbindung zu anderen Kulturen, zu Menschen, zu Sprachen? Wo ist dein Ansatz, bevor du überhaupt dieses Projekt gestartet hast? Das würde ich gerne wissen. Kannst du uns da mitnehmen, wo du gemerkt hast, Sprache, das ist wichtig, Verständigung ist wichtig, Sprachenlernen ist auch wichtig.
Sehr gerne, Anne. Tatsächlich habe ich davor auch schon viele Jahre im Ausland gelebt. Ganz klassisch, ihr kennt das wahrscheinlich aus Deutschland, die Hälfte geht nach dem Abitur nach Australien, macht Work and Travel. Auch das habe ich damals gemacht und da gemerkt, dass ich wenig brauche eigentlich, um glücklich zu sein im Leben. Und das hat mir total viel Spaß gemacht damals im Ausland, sodass ich dann später noch in der französischen Schweiz war und da das erste Mal Französisch gelernt habe, nämlich über ganz viele Sprachtandems, wodurch ich dann auch gemerkt habe, hey, für mich selber sind es nicht die Sprachkurse am Ende, die mich wirklich weiterbringen, sondern für mich sind es wirklich die Gespräche, einerseits im Lernen, aber andererseits, weil es mir auch total viel Spaß macht, über andere Kulturen zu lernen. Das ist etwas, was mir dann immer wieder begegnet ist, auch in zum Beispiel Frankreich, wo ich dann noch ein Praktikum gemacht habe, aber auch dann später in China und da kommen wir vielleicht auch noch mal kurz in der Gründungsgeschichte drauf zurück. Das heißt, diese Verbindungen und insbesondere diese interkulturellen Verbindungen sind mir über ganz, ganz viele Jahre hinweg immer wieder begegnet.
Kannst du sagen, wo der größte Unterschied ist zwischen, sagen wir jetzt mal so ganz platt, Sprachenlernen in der Schule? Die meisten lernen ja zuerst Englisch hier bei uns in Deutschland. Mittlerweile, früher ja auch mal anders gewesen, als das noch geteilt war. Aber ich würde sagen, die meisten lernen Englisch und dann gibt's irgendwie was Zweites, meistens Französisch oder Spanisch oder manche lernen sogar noch Latein. Und das ist ja schon ein sehr spezielles Lernen. Viele Muttersprachler sagen, ja, dein Schulenglisch, das ist kein Englisch. Also kannst du so den größten Unterschied für dich ausmachen, wie das ist, in so ein Land zu kommen und erstmal zu, ja, die Sprache zu hören, zu fühlen, zu ihr zu begegnen vielleicht?
Ja, es gibt wahnsinnig viele Unterschiede, weshalb ich dann doch am Überlegen bin. Aber ganz klar natürlich erstmal ganz viel Umgangssprache, die ich überhaupt nicht höre in der Schule. Das heißt, einerseits kann ich mich selber noch gar nicht so gut verständigen, kommunizieren und andererseits verstehe ich dann gefühlt auch erstmal nur die Hälfte von all dem, was die andere Person da gerade zu mir sagt. Plus natürlich wird dann auch im Unterricht nochmal langsamer gesprochen, es wird auch sehr deutlich gesprochen und plötzlich gehst du da raus und du hast 1000 Dialekte und das macht natürlich auch einerseits herausfordernd, aber andererseits auch total spaßig. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch unterschiedlich ist, wenn du im Unterricht bist, dann führst du meistens Gespräche einfach nur, um die Sprache zu lernen. Und das meistens in vorgefertigten Situationen. Stell dir vor, du bist im Supermarkt, du gehst jetzt einkaufen. Aber wenn du da rausgehst und wirklich dich mit Menschen unterhältst, dann ist das die richtige Anwendung und oftmals halt auch, um zum Beispiel jetzt eine Verbindung mit einer Person aufzubauen. Und das macht natürlich in jeder Sprache Spaß. Und ganz spannend auch, ich glaube, es gibt sehr viele witzige Fehler, die wir manchmal machen in einer Sprache, die uns aber vielleicht überhaupt nicht auffallen, wenn wir keinen Muttersprachler, Muttersprachlerin auf der anderen Seite haben. Und das kann zu total witzigen Situationen führen, wenn das dann jemand erkennt am Ende.
Total spannend ist ja das, was wir Linguisten, ich habe ja Linguistik studiert, was wir exolinguale Kommunikation nennen, wenn beide nämlich außerhalb ihrer Muttersprache sich bewegen, dann fallen die Fehler meistens gar nicht auf. Also dann bla bla bla, das meiste ist falsch, aber egal, irgendwas kommt schon an. Aber ja, wenn man mit Muttersprachlern, denen fallen natürlich sofort auch Kleinigkeiten auf, weil sich das sofort schräg anhört irgendwie im Kopf. Konntest du Französisch, bevor du da nach Frankreich gegangen bist?
So ein bisschen. Leider nicht. Ich habe den klassischen, ich sage jetzt mal Fehler, aber es muss ja gar nicht ein Fehler sein, aber ich habe Latein gemacht damals in der Schule, was natürlich das genaue Gegenteil ist von dem, was ich jetzt mache, weil es genau eine Sprache ist, die man nie spricht, sondern wo man nur Grammatik lernt und Vokabeln lernt. Und das war immer das, was ich gar nicht so gemocht habe im Nachgang in der Sprache. Früher dachte ich aber immer Französisch, da muss ich ja rechts und links ein Küsschen geben und ich weiß nicht. Und die Aussprache, ich habe auch früher noch mehr genuschelt als heute. Und da dachte ich mir, komm, da mache ich lieber Latein, da muss ich nicht sprechen, da bin ich auf der sicheren Seite.
Wobei, das kann ich so leider nicht stehen lassen. Ich muss eine Lanze brechen für Latein. Also, ich habe auch Latein gemacht. Ab der 5. Klasse übrigens. Bevor ich Englisch gelernt habe, habe ich also Latein gelernt. Und habe das durchgezogen bis zum Abi, habe LK gewählt. Also ich bin quasi so eine halbe Lateinerin. Und ich finde es mega wertvoll, diese analytische Sicht auf Sprache. Ich habe das dann ja auch studiert. Aber natürlich ist es was völlig anderes, als in ein Land zu gehen und zu sagen, so, wie rede ich denn hier jetzt eigentlich? Und das kenne ich tatsächlich, da kann ich schon mal vorab sagen, ich kenne das nur aus Urlaubssituationen. Also ich habe es nie länger in ein anderes Land geschafft und bin immer hier in Deutschland gewesen. Und ich bin auch, was so Texte angeht, bin ich hauptsächlich in Fachtexten unterwegs. Also diesen Sprachkontakt, den du da hast, hatte ich eigentlich wirklich nur im Urlaub. Und da sind wir wie in diesem Schulkontext. Ne? Es sind genau diese Situationen, die man bespricht. Kauf dir ein Brötchen, kauf dir eine Pizza, bestell dir einen Kaffee, sag bitte und danke. So. Und dann bist du schon so weit, okay, das mehr geht hier nicht an dieser Stelle. Ja, also du hast viel kulturellen, interkulturellen Kontakt gehabt in deiner Jugend nach dem Abi? Ist das noch Jugend? Ja, das ist noch Jugend, ne? Du bist ja auch so jung.
Ja, ich bin ja immer noch in meiner Jugend, du.
Ja, eben. So, wollte ich gerade sagen.
Wir sind doch alle noch in der Jugend. Das verschiebt sich ja jedes Jahr wieder ein bisschen.
Ja, ich weiß noch nicht, wie lange dieses Gefühl anhalten wird, aber wir gucken mal. So, und dann bist du aber doch wieder zurückgekehrt aus Frankreich. Und was war da los, dass du gedacht hast, ich möchte jetzt was mit Sprache weitermachen?
Das kam tatsächlich erst ein paar Jahre später.
Dann springen wir.
Dann springen wir jetzt. Ich war später nämlich nochmal, was ich schon erwähnt hatte, in China.
Ah
Und
ja,
dort
China, super spannend.
auch super, super spannend, total. Ich wäre am liebsten auch noch viel länger dort geblieben, tatsächlich. Allerdings ist dann Corona passiert, sodass die Grenzen
Ah.
zugemacht haben und ich vorzeitig wieder nach Hause musste. Tatsächlich war meine Wohnung auch noch untervermietet, weil ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, wieder da zu sein, sodass ich dann bei meiner Mutter gewohnt hatte für 2 Monate. Und dort hatte ich gesehen, wie sie jede Woche einsame Menschen angerufen hat, damit die überhaupt einmal pro Woche jemanden zum Sprechen haben. Und da dachte ich, okay, krass, das ist jetzt wahrscheinlich, weil gerade Corona ist. Habe aber dann viele Monate später einen Kurs in der Universität gehabt, wo es darum ging, digitale Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden. Und in dem Moment kam mir dann, als dort das Thema Einsamkeit aufkam und mir bewusst wurde, dass es schon vor Corona total verbreitet war und auch ganz viele gesundheitliche und gesellschaftliche Auswirkungen hat, da kam mir letzten Endes der Geistesblitz, hey, warum machen Menschen wie meine Mutter eigentlich diese Anrufe? Warum machen das nicht Deutschlernende, die sowieso den Kontakt zur Aufnahmegesellschaft suchen, die sich sowieso unterhalten möchten? Und diese Idee hat mich einfach nie losgelassen, sodass ich dann angefangen habe, ein Team aufzubauen und das Ganze nach und nach zu testen. Glücklicherweise haben wir dann auch ganz schnell gemerkt, dass es wirklich Zehntausende Menschen da draußen gibt, die sich für Geflüchtete und für eingewanderte Menschen engagieren, ohne einsam zu sein, sodass wir das Konzept dann natürlich schnell aufgeweitet haben.
Jetzt ist das ja eine super schwellenniedrige Sache. Also, so wie ich das verstanden habe, muss man ja sich nur anmelden und sagen, ich habe zu folgenden Zeiten Zeit. So. Und in den Zeiten kann man dann gematcht werden und kann man dann Gespräche führen. Und es ist vor allem kostenlos. Wieso ist es kostenlos?
Ganz einfach, weil wir sind eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, uns geht es darum, Menschen zu helfen auf verschiedensten Ebenen. Und vor allem geht es uns darum, Menschen zu helfen, die sozial benachteiligt sind. Das heißt, für manche Menschen wäre es ja zum Beispiel schwer, einerseits 10 € zu zahlen. Manche Menschen haben überhaupt noch keinen Bankaccount hier vor Ort zum Beispiel, wenn sie gerade geflüchtet sind. Und andererseits ist es auch für uns ganz wichtig, weil wir auf ganz vielen tollen Menschen auch basieren, die sagen, hey, ich möchte meine Zeit ehrenamtlich hier einbringen, ich möchte gesellschaftlich etwas bewirken. Und diese Menschen möchten das natürlich nur tun, wenn da kein Unternehmen auf der anderen Seite dahinter steht, was sich damit am Ende bereichert.
Jetzt hast du schon gesagt, es engagieren sich ganz viele Leute. Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, ist aber auch ein Zeitfresser. Also ja, es ist eine schöne Beschäftigung und ich finde es großartig, auch als du jetzt gerade von deiner Mutter erzählt hast, die einfach so, es ist eben nicht einfach so, ne, Menschen anruft, um zu sagen, hier, ich bin da, du bist nicht allein. Also das ist ja ein großartiges Engagement. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, das können ja nur Rentner sein. Das können nur Rentner sein, weil die Zeit dafür haben und die Ruhe im Kopf oder den Platz im Kopf. Und natürlich ist das total ein Klischee, was mir sofort auch aufgefallen ist. Aber ich habe gedacht, vielleicht geht es anderen auch so. Also wer engagiert sich bei Little World bei euch?
Ja, tatsächlich ist das, und das lieben wir auch total, es ist sehr, sehr gemischt. Wir haben wirklich Menschen von 16 Jahren bis 88 Jahre dort. Manche sind gerade frisch Mutter geworden zum Beispiel und sagen, hey, ich suche etwas Flexibles, was ich nebenbei machen kann. Heißt wirklich eine halbe Stunde pro Woche, ortsunabhängig, auch ganz einfach von der Couch zu Hause, das ist bei uns möglich. Wir haben aber auch, wie du schon gesagt hast, Menschen, die in die Rente eintreten und sagen, ich möchte etwas für die Gesellschaft weiter tun. Wir haben aber auch wirklich Leute, die gerade noch in der Schule sind oder teilweise Studierende. Es ist wirklich ein ganz, ganz großer Mix. Und das ist so schön zu sehen, dass die ganze Gesellschaft irgendwo auch zusammenkommt, um in diesem ganz wichtigen Thema Menschen in Deutschland willkommen zu heißen, dass sie da alle helfen möchten. Und ganz wichtig, dieses Ortsunabhängige, Es gibt oftmals Begegnungsangebote in großen Städten, aber zum Beispiel auch in ländlichen Räumen gibt es ganz oft keine Begegnungsangebote oder auch an Stadträndern oder sind die zum Teil in ländlichen Räumen einfach ganz, ganz schwer nur per ÖPNV zu erreichen, weil der oftmals in ländlichen Regionen halt bekannterweise kaum ausgebaut ist. Und das heißt, da haben wir auch ganz viele tolle Menschen, die sich von dort aus engagieren. Zum Beispiel haben wir eine ältere 75-jährige Dame, die wirklich tief im Wald wohnt und jetzt mittlerweile schon wirklich mehreren Gesprächspartnern jede Woche hilft und da einfach auch total viel selber kulturell lernt und auch alte Erfahrungen, wie zum Beispiel ihre Zeit aus Nepal, ja nochmal wieder mit einer indischen Gesprächspartnerin besprechen kann und da auch ganz viel mit dazu lernt.
Aber vielleicht können wir einmal ganz kurz schon vorweg sagen, ihr habt ja eigentlich nicht genug Leute, die helfen, ne? Also der Bedarf an Sprachpaten ist groß. So habe ich es zumindest auf der Website gelesen. Magst du dazu kurz was? Du darfst auch hier Werbung machen dafür. Ich finde das ein gutes Projekt.
Ja, vielen lieben Dank. Du hast recht. Wir suchen immer weiter nach tollen ehrenamtlichen Menschen. Es ist nämlich so, dass wir überhaupt keine Werbung für die Deutschlernenden machen. Die finden das so toll, dass dort Menschen helfen, dass sie sich das einfach weitererzählen im Deutschkurs oder auch einfach im Freundeskreis. Und das heißt, davon melden sich immer ganz, ganz viele an. Und damit suchen wir auch immer wieder nach ganz vielen Ehrenamtlichen, die noch eine halbe Stunde pro Woche vielleicht haben.
Ja, ich habe das jetzt so früh eingestreut und ich wollte auch gleich unbedingt noch auf die Geschichten kommen und auch auf das Ländliche und was man noch so alles damit anstellen kann, auch was die Benefits sind, weil ich glaube, dass das eben nicht einfach nur Arbeit ist und Zeit, die man da reinsteckt, sondern da kommt ganz viel bei raus. Das ist ja das, was wir hier heute noch erkunden wollten. Aber ich dachte, ich sag's mal vorab, falls ihr Interesse habt an dem Projekt, da werden immer Menschen gesucht und das ist, der Zugang ist genauso einfach für die Sprachpaten wie für die Deutschlernenden auch. Ich glaube, du hast das ganz am Anfang schon mal gesagt oder es klang so zwischen den Zeilen, dieses absichtslose Erzählen, wenn man eine Sprache lernt, dass es eben nicht ist, ich spreche die Sprache, um die Sprache zu lernen, sondern es ist so ein absichtsloses Erzählen, ein wir reden über Gott und die Welt. Und ich glaube, das ist so ein großer Hebel, den auch Little World kann, obwohl die Leute sich da ja melden, um auch Deutsch zu lernen. Kannst du so ein bisschen Einblicke geben, worüber reden die Leute, wenn die sich das erste Mal treffen?
Ich glaube, das ist so individuell, wie ein Gespräch zwischen dir und mir am Ende ist. Klar, es gibt viele Anfangsfragen, die dann doch beliebter sind, dass man vielleicht erstmal über die Kultur spricht, dass man über die Hobbys spricht, aber daraus entwickelt sich am Ende auch immer ein Gespräch. Genau wie in jeder Freundschaft ich auch nicht am Ende, ja, nur bei diesen zwei Themen kleben bleibe, sondern merke, ha, das war ja doch ein spannendes Lebensereignis, dazu möchte ich noch Fragen stellen. Und genau das passiert auch oft, dass sich wirklich Freundschaften daraus entwickeln und wirklich, ja, teilweise tiefgehende Gespräche entstehen, sich die Menschen manchmal auch wirklich auch in Person treffen. Manche sagen aber auch, hey, ich möchte jetzt vielleicht mal genau diese Thematik üben, denn ich habe bald die Prüfung für Deutsch, das würde ich gerne mit dir durchgehen. Oder könnten wir vielleicht mal für meinen Beruf ein Bewerbungsgespräch üben? Oder ich muss zum Bürgeramt und da würde ich gerne die Anmeldung kurz mit dir einmal durchsprechen und üben. Das heißt, wie gesagt, sehr, sehr individuell und es gibt auch keinen Muss, sondern es gibt immer nur Sachen, die sich beide Seiten vielleicht sogar wünschen können als Themen und wo natürlich auch beide Seiten dann sagen müssen, hey, ja, das würde ich jetzt gerne machen.
Ja, und je länger man sich kennt, umso mehr Möglichkeiten hat man ja wahrscheinlich auch. Dann bilden sich Themen oder sie werden weitergeführt oder wie auch immer. Was muss man denn können eigentlich, wenn man bei Little World mitmachen will? Weil Menschen, die jetzt gar kein Deutsch sprechen, da wird es schwierig. Es wird ja nur Deutsch gesprochen, oder habe ich das falsch verstanden?
Es wird nur Deutsch gesprochen, das ist genau richtig, Anna. Das ist auch ganz wichtig tatsächlich, weil es gibt ja diese klassischen Sprachtandems. Du lernst Deutsch, ich lerne Französisch. Das liebe ich, dieses Konzept. Das habe ich total gerne mein Leben lang gemacht. Allerdings ist es für ganz viele Menschen überhaupt nicht möglich. Und das ist mir auch erst später bewusst geworden. Denn wenn ich jetzt aus der Ukraine komme, wie viele Menschen lernen wirklich Ukrainisch? Oder wenn ich aus Indonesien komme, Bahasa spreche, was auch immer. Für viele Menschen ist es nicht möglich und trotzdem wird halt immer wieder empfohlen für Sprachenlernen, hey, du musst dich wirklich mit MuttersprachlerInnen unterhalten. Komm so früh wie möglich in die Gespräche hinein. Und ich meine, wenn wir uns anschauen, wie haben wir alle unsere erste Sprache gelernt, dann war das auch nicht, indem wir als Baby das Textbuch aufgeschlagen haben und dann die Grammatik gepaukt haben, sondern wirklich Trial and Error, ganz viel sprechen, ganz viel zuhören. Und ich glaube, das ist einfach wirklich die effektivste Art und Weise, wie unser Gehirn, wie wir Menschen eine Sprache am Ende lernen. Und damit ist es wirklich genau wie wir alle unseren Kindern Deutsch beibringen können, können wir genauso gut auch eingewanderten Menschen diese Sprache beibringen, beziehungsweise ihnen dabei helfen. Ganz einfach, indem wir uns nett, freundlich, offen und geduldig mit ihnen unterhalten. Das heißt, die einzige Fähigkeit, die ihr mitbringen müsst, ist wirklich, ja, Deutsch zu sprechen.
Und Neugier und vielleicht auch gut zuzuhören, ne? Also das ist ja schon was. Kommunikation ist ein Aushandlungsprozess, auch unter Muttersprachlern übrigens immer. Und diese Art von Kommunikation verlangt, glaube ich, ja doch noch mal genau hinzuhören, noch mal zurückzugehen, vielleicht auch zu erklären, nachzufragen. Also deutlich mehr Aushandlung wahrscheinlich, aber auch. Und ich glaube, da liegt ein großer Vorteil in dieser Art von Kommunikation, eine große Chance auch auf Verständigung, die wir unter Muttersprachlern selten haben, weil wir immer glauben, wir würden uns verstehen, so, und erstmal nicht nachfragen, so, ah, habe ich kapiert, ne? Das heißt, ich glaube, das tiefe Verständnis ist in dieser Art von Kommunikation mehr gegeben. Kannst du uns vielleicht mitnehmen und eine kleine Geschichte erzählen, wo Leute aufeinander getroffen sind und die Verbindung sich jetzt schon vielleicht länger hält?
Ja, sehr gerne. Eine sehr schöne Geschichte ist die von Jamal und von Monika. Tatsächlich, die haben sich vor vielen Monaten schon kennengelernt und es ist ein ganz berührender Moment, den ich auch erst vor kurzem wirklich davon erfahren habe. Nämlich hatte Jamal sich gemeldet und dann auch für ein Blog-Interview sich bei uns gemeldet, weil er das einfach toll findet, diese Verbindung, die er gefunden hat. Und Jamal selber ist ein Jeside aus dem Irak, der nach Deutschland geflüchtet ist und dann hier glücklicherweise Monika gefunden hat. Der hatte am Anfang ganz viele Sorgen, dass er das alles hier in Deutschland nicht schafft mit den Prüfungen und hier wirklich gut anzukommen. Und hatte direkt im zweiten Gespräch dann mit Monika ein Lachflash über mehrere Minuten hinweg anscheinend. Und das Ergreifende daran war, dass er danach gesagt hat, hey, das ist gerade das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder lache. Und das hat sich auch bei Monika einfach total eingeprägt am Ende. Und dann haben sie zusammen für die Deutschprüfung gelernt. Er hat die Deutschprüfung auch geschafft. Dann
Yay!
war der Kontakt erstmal nur per Texten da. Und witzigerweise, genau durch dieses Interview, kam dann bei beiden Seiten heraus, dass sie sich beide eigentlich gerne weiter unterhalten würden. Und jetzt haben sie angefangen, wieder für die nächste Prüfung zusammen zu lernen und sich auch wieder weiter zu unterhalten.
Ja, das stimmt. Sprache ist ja immer auch ein Punkt, wo Missverständnisse entstehen oder halt so kleine so Unebenheiten. Und wenn man die dann auflöst mit Humor, weil es halt einfach nur, ja, eine Vokabel, eine verkehrte war oder eine Vertauschung oder was auch immer. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Versprecher ja auch. Und das gibt es
Ja.
wahrscheinlich, ja, das gibt es ja auch unter Muttersprachlern. Also manchmal entstehen da ja die witzigsten Situationen, weil da so so Neologismen, so Neuschöpfungen auf einmal sind. Man denkt sich, ach, ist eigentlich auch ein schönes Wort. Ja, auf jeden Fall total schön. Ja, woher kommen denn die Menschen? Also natürlich, klar, Ukraine hast du gesagt. Das kann ich natürlich nachvollziehen, dass da jetzt wahrscheinlich viele sind, die Bedarf haben, die sich hier besser zurechtfinden wollen. Aber gibt es so eine Richtung oder gibt es irgendwie einen Schwerpunkt, wo die Menschen herkommen, die Deutsch lernen wollen bei euch?
Also die Menschen kommen wirklich aus aller Welt. Es gibt natürlich viele Menschen auch, die aus der Ukraine kommen, wie du sagst. Viele auch, die aus Syrien gekommen sind. Teilweise auch wirklich Menschen, die schon seit 5, 6 Jahren in Deutschland wohnen, uns aber sagen, hey, ich finde einfach diesen Kontakt zur Aufnahmegesellschaft nicht. Ich habe niemanden, mit dem ich wirklich Deutsch sprechen kann. Wir haben aber auch Menschen aus den USA, wir haben auch Menschen aus Italien, aus Frankreich, aus wirklich überall. Und zum gewissen Maße spiegelt das natürlich dann auch die Einwanderungsströme in Deutschland wider. Zum Beispiel kommen auch recht viele Menschen aus der Türkei gerade. Es kommen auch einige Menschen aus Afghanistan. Genau. Also wirklich sehr durchmischt. Und das wiederum macht es ja auch immer so spannend, dass ich einfach ganz viele verschiedene Kulturen hier auch kennenlernen kann.
Ja,
Übrigens auch nochmal ganz
als.
spannend. Also ich liebe die französische Kultur, auch Italien. Ich liebe auch diese Sprachtandems. Was aber sehr schön ist, wenn du bei uns bist, dann hast du auch noch mal wirklich Kontakt zu ganz anderen Kulturen, die vielleicht auch noch mal etwas unbekannter sind für dich. Das heißt, du kannst da noch mal viel mehr selber auch lernen und total interessante Geschichten am Ende mitnehmen.
Ja. Das wollte ich dich sowieso noch fragen, weil, also klar, Europa auch da. Also es ist ja schon Unterschied, ob du nach Italien gehst, nach Frankreich gehst, nach, also ich meine, auch da sind schon wirklich viele und große kulturelle Unterschiede. Auch innerhalb von Deutschland, finde ich, findet man auch schon kulturelle Unterschiede. Da kann man ja vielleicht sich vorstellen, wie das dann ist, wenn man zum Beispiel in China ist. Du hast es ja fallen lassen, dass du da warst. Und das ist, glaube ich, so ein Kulturraum, der ja noch mal ganz anders tickt. Wie hast du das da wahrgenommen? Also nicht nur die Sprache, sondern auch eben diesen kulturellen Aspekt. Da ist ja wirklich viel, wo man sich erstmal verständigen muss, worüber reden wir denn hier gerade, selbst wenn man die Vokabeln kennt, ne?
Ja, natürlich auch nochmal ein anderer Kulturraum und auch ein sehr spannender mit einer extrem langen Geschichte. Das Schöne war wirklich, dass ich damals an der Peking University gewesen bin. Das heißt, dort sind ganz viele Menschen, die auch wirklich super Englisch sprechen. Ich habe auch über 4 Monate lang hinweg Chinesisch gelernt. Leider war dann ja Corona und dann war ich auch nicht mehr in China, sodass die Motivation dann erstmal wieder abgeflaut ist. Dann hatte ich übrigens auch einige Sprachtandems. Und ja, es gibt verschiedenste Dinge. Also angefangen zu, wie nehme ich eine Visitenkarte an? Das solltest du zum Beispiel immer mit beiden Händen machen. Oder wenn du essen gehst, dann wird in der Regel total viel Essen bestellt, das aber auch von allen geteilt wird. Was ich immer super finde, weil ich liebe es, so viel Essen wie möglich zu probieren. Und das passt natürlich perfekt. Es gibt auch zum Beispiel dann diese wunderschönen Tische, die sind wie ein Teller, den kannst du drehen im Restaurant, findest du auch manchmal in Deutschland, sodass du dann immer schön zu dir das Essen rüber drehen kannst. Genau, ganz witzig fällt mir gerade noch ein, am Anfang bin ich wirklich, auch natürlich ein Unterschied, klar, wie essen wir eigentlich? Zum Beispiel, dass wir mit Stäbchen essen in China oder zum Beispiel Tee. Damit der besonders gut schmeckt, der wird dann gerne mal geschlürft, weil dann kommt mehr Sauerstoff herein. Und bei mir war es so, als ich angekommen bin in China, konnte ich überhaupt nicht mit Stäbchen essen. Riesenproblem, habe ich auch nicht groß davor geübt. Das heißt, wir waren dann am Anfang mit Freunden im Restaurant, haben uns eine ganz große Suppe bestellt, aus der jeder von der Mitte heraus mit seinem Stäbchen etwas auf seinen eigenen Teller herübernimmt. Nur dass das bei mir leider nicht immer geklappt hat. Wir haben manchmal die Nudeln aus den Stäbchen wieder in die Suppe gefallen sind, sodass natürlich auf alle Menschen drumherum gefühlt diese Suppe gespritzt ist. Genau, große Explosion. Und ja, ich glaub, da gibt es total viele weitere Sachen, die man noch listen kann.
Ich habe mir vorgestellt, bei diesen Gesprächen wirst du ja viel, was du vielleicht an Vorannahmen hast über die Kultur, revidieren müssen. Denn also vieles, was wir so denken über die Länder, über die Kulturen, über die Menschen in der Welt, ist ja, sind eigentlich Klischees. Das wird in Filmen immer wieder reproduziert, es wird alles vereinfacht, was ja auch wichtig ist für unsere Wahrnehmung der Welt. Aber ich stelle mir jetzt vor, ein tiefergehendes Gespräch mit einem Menschen, und ich klatscht dem sozusagen meine Ideen von seiner Kultur hin und er fängt an zu lachen, weil eigentlich nichts davon stimmt. Gibt es sowas, wo du gedacht hast, ach so, und das habe ich gedacht, das wäre wirklich so? Vielleicht fällt dir eine Geschichte dazu ein.
Vielleicht könnte es etwas sein, dass ich einerseits dachte, hey, viele Menschen wären vielleicht auch unpolitischer in China und vielleicht wären manche auch nicht ganz so glücklich mit der Regierung. Und natürlich, erstmal, das lässt sich ja überhaupt nicht pauschalisieren, ne? Da leben über 1 Milliarde Menschen, die alle total individuell sind und ihre eigene Meinung haben am Ende. Aber was ich total spannend fand, war, aus meinem Drachenboot-Team hatte ich einen Kollegen, Ray hat er sich genannt. Auch übrigens ganz spannend, die Menschen aus China, die suchen sich ja in der Regel, haben sie einmal ihren chinesischen Namen und dann suchen sie sich zusätzlich noch einen europäischen Namen, damit wir den überhaupt aussprechen können und uns daran erinnern am Ende. Das heißt, Ray am Ende hat mir erzählt von einfach diesen unfassbaren Veränderungen, die China in den letzten 30 Jahren durchgemacht hat. Das heißt, er ist wirklich früher zur Schule, ist er durch den Wald gelaufen, ohne irgendwelche Wege dort zu haben, um zur Schule zu kommen morgens. Und da gab es keine Straßen groß, da gab es kein Krankenhaus. Und heute, 30 Jahre später, geht er wieder zurück in seine Stadt und all diese Dinge gibt es dort einfach. Es gibt einen Weg zur Schule, es gibt Straßen, es gibt Krankenhäuser, es gibt Bildung, es gibt Arbeit. Und diesen unfassbaren Wandel zu sehen und davon zu hören, das finde ich total faszinierend. Also ich kann das ja selber teilweise sehen, wenn ich dann durch eine Stadt wie Peking oder meinetwegen whatever gehe, wie viel da gebaut wird, wie viel da passiert. Und teilweise sind das ja wirklich Fischerdörfer gewesen, noch vor 30 Jahren. Und da wohnen heutzutage 20 Millionen Leute. Das ist einfach, das ist unfassbar. Und ich glaube, alle Menschen in China können diese Geschichte auf die ein oder andere Art und Weise erzählen.
Und aus einem sehr persönlichen Blickwinkel dann ja auch, was ja noch mal spannender ist, als wenn man sich jetzt eine Dokumentation vorstellt, die versucht, das umfassend abzubilden. Es gab hier im Verbindungsschaffen-Podcast relativ am Anfang, ich glaube, es ist die 17. oder 18. Folge, da haben wir mit Nora Engelbert gesprochen und die macht nämlich Verständigung, interkulturelle Kommunikation. Und da haben wir auch schon einige solcher Geschichten gehört, auch vor allem aus dem russischen Raum, dass sie auch gesagt hat, wir müssen uns davon freimachen, dass das stimmt, was wir denken. Und das ist, glaube ich, eine total interessante Idee, dass eben aus diesen institutionellen Kontext rauszuholen und zu sagen, hier sind irgendwelche Menschen, die einfach mit dir reden wollen, ohne dass sie jetzt speziell dazu geschult sind, dir was beizubringen. Also sie hören einfach nur zu. Machst du selber auch noch Gespräche bei Little World oder hast du keine Zeit mehr dafür?
Ich habe jetzt tatsächlich vor einigen Tagen habe ich wieder angefangen, mir einen neuen Gesprächspartner zu suchen. Und ich freue mich schon, am Sonntagabend werde ich wieder mein erstes Gespräch haben mit Jamil. Ich bin schon total gespannt.
Gibt es Leute, die eine Verbindung haben oder sind das so Leute, die sagen, hier, ich kann jeden Tag eigentlich, ich mache mit 5 gleichzeitig. Ich führe alle Gespräche, die ihr mir so gebt.
Ja. Ja, auch sehr spannend. Das ist ja das Schöne. Du kannst wirklich immer, wenn du sagst, hey, ich habe noch eine halbe Stunde übrig jetzt, ich möchte noch einer weiteren Person helfen, kannst du einmal ganz einfach auf der Webseite auf das Plus-Symbol drücken und dann suchen wir wieder. Dann kriegst du innerhalb von der Regel 3 bis 4 Tagen wieder jemanden zugewiesen, den wir für dich gefunden haben. Und es gibt wirklich Leute bei uns, die haben teilweise schon 9 Sprachpaten, also wirklich Wahnsinn. Und zum Beispiel der Andreas war das, meine ich, der hat zum Beispiel 6 auf einmal. Und dann legt er die über die ganze Woche hinweg. Manchmal macht er auch direkt 3 hintereinander. Also manche Leute wären fast schon süchtig danach, hat Annette gesagt. Einfach weil, wie du schon gesagt hast, ist ja wirklich nicht nur, dass ich einer anderen Person etwas gebe damit, sondern ich erhalte auch ganz viel. Also einerseits von dem Kulturellen, was ich lerne, aber auch einfach ganz viel Dankbarkeit und dieses Gefühl, hey, in dieser Zeit heute, wo so viel Scheiß irgendwie da draußen passiert, wo ich ständig auch schlechte Nachrichten bekomme, da kann ich selber aktiv werden. Ich kann selber wirklich das Leben einer Person nachhaltig positiv verändern. Ich glaube, das ist ein total schönes Gefühl. Plus natürlich das, was wir sowieso alle in unserem Leben suchen, nämlich soziale Verbindungen, Freundschaften, interessante Gespräche. Auch das kannst du natürlich bei uns dann finden.
Ja, Verbindung eben. Also muss dieses Wort
genau.
ab und zu hier mal einstreuen.
Ja, menschliche Verbindung. Ich meine, ja. Das ist ja wirklich auch, was ich vorhin ja meinte, auch in Australien. Ich habe da gemerkt, ich brauche keine große Wohnung, ich brauche kein tolles Auto, sondern was mich wirklich immer mit am meisten Freude am Ende des Tages erfüllt hat, waren genau diese menschlichen Verbindungen, die ich dort gefunden habe.
Das ist auch interessant, habe ich mich auch gefragt, ob es von der Mentalität her unterschiedliche Menschen sind, die sich bei euch engagieren. Also es gibt ja sicher diese Menschen, die eher sagen, das ist so eine altruistische Idee, ich möchte hier helfen, ich möchte unterstützen, Ehrenamt ist für mich kein Problem, ist ja schon ein eher spezieller Schlag Menschen. Oder hast du auch Leute, die, was weiß ich, so Karrieristen, die halt sagen, okay, zum Ausgleich am Wochenende unterhalte ich mich hier mal ehrenamtlich. Kannst du da was festmachen? Gibt es überhaupt Einblicke darin, was die machen?
Also Einblicke habe ich anekdotisch. Und auch das ist wirklich sehr variabel. Ganz generell muss man sagen, wenn man sich jetzt Studien angucken würde, dass Ehrenamt meistens eher damit einhergeht, dass Menschen ein höheres Einkommen haben und damit halt auch mehr finanzielle und vielleicht sogar auch zeitliche Freiheit haben, überhaupt ein Ehrenamt auszuführen. Es sind aber wirklich Menschen aus allen möglichen Jobs da, von einfach Texter oder teilweise auch DeutschlehrerInnen oder auch MathelehrerInnen zum Beispiel gibt es genauso, bis hin wirklich zu dem Peter zum Beispiel, der früher Head of Finance bei Evonik gewesen ist und sich auch bei uns im Team super gut engagiert. Also es geht wirklich von A bis Z, alle möglichen Leute. Und das sehen wir ja auch in der politischen Diskussion. Das ist ja ein Thema, das der gesamten Gesellschaft total wichtig ist mit der Einwanderung. Und das heißt, ich glaube, dass sich dort auch wirklich Menschen aus der ganzen Gesellschaft einbringen möchten.
Ja, Integration ist ja sowieso ein Riesenthema. Und auch teilzuhaben eben am Leben, und es geht eben vor allem auch über Sprache. Also wenn man immer seinesgleichen sucht und untereinander bleibt, dann ist es halt schwierig. Ich kenne ganz viele Familien, wo dann eben die Kinder zur Schule gehen und die Sprachen lernen. Aber zu Hause wird es nicht weitergegeben oder im Kontext einfach nicht gesprochen. Natürlich, die wollen auch ihre eigene Kultur weiterleben, ihre eigene Sprache sprechen. Aber es ist total schwierig, eben irgendwo anzukommen. Und ich glaube auch, dass die Themen dann ja sehr begrenzt sind, die man mit den Kindern spricht. Das ist, glaube ich, auch so ein Riesenvorteil bei Little World. Da kann man dann eben mit eher seinesgleichen, zumindest was so den Entwicklungsstand angeht, sprechen über ganz viele verschiedene Themen und ist eben raus aus dieser Rolle, die man da vielleicht immer innehat. Du hast ja am Anfang erzählt von der sozialen Isolation, von der Einsamkeit, und das kommt ja auch immer wieder durch. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir nochmal ansprechen dürfen. Es gab ja auch diese Initiative Gemeinsamkeit. Mich hat das total interessiert. Ich habe das nämlich gelesen auf eurer, ich glaube, in der Gründungsstory ist es mit drin. Magst du darüber ein, zwei Worte sagen? Weil das, glaube ich, total spannend ist, auch hier in Bezug auf Verbindung.
Ja, super gerne. Tatsächlich, am Anfang waren wir bei einem sogenannten digitalen Hackathon von Project Together. Das ist eine bundesweite Organisation. Und da gab es dann verschiedene Themen. Und unter anderem habe ich dann dort über das Thema Einsamkeit den lieben Janis Kuhlenkort kennengelernt und die Elke Schilling. Das waren beides auch Menschen, die Non-Profits und große Projekte in diesem Bereich gegründet haben. Das heißt, Elke Schilling, die ist schon sehr bekannt, die hat das Silbernetz gegründet. Das ist eine bundesweite Telefonhotline, wo einsame Menschen über 60 anrufen können, einfach mal um zu reden. heißt, für 20 Minuten kannst du dann zufällig mit einer Person dort sprechen und schon so ein kurzes Gespräch und sogar die Einsamkeitsforschung zeigt, sogar ein ganz kurzes Gespräch von vielleicht 30 Sekunden oder einer Minute, das kann wirklich schon nachhaltig Einsamkeit reduzieren und natürlich viele positive Gefühle erzeugen. Genau, also Elke Schilling vom Silbernetz einerseits und Jannis Kuhlenkort, der hatte den Togetherness Hub aufgebaut, um international Expertinnen, Experten miteinander zu vernetzen, um diesen Wissensaustausch in diesem ganzen Bereich zu fördern. Was der Jannis damals vor allem angestoßen hat, ist, dass wir auf Bundesebene, auf systemischer Ebene versuchen sollten, dort noch mehr zu bewirken. Das heißt, zum Beispiel gibt es da in England die Loneliness Awareness Campaign, also eine Kampagne, um das Thema Einsamkeit sichtbarer zu machen und dafür zu sensibilisieren letzten Endes. Das wäre zum Beispiel eine super Idee, das nach Deutschland zu holen, aber auch die ganze Forschungslage einfach nochmal aufzubereiten, weil Einsamkeit ist halt im Klischee immer, das sind jetzt ältere Menschen, die, wo der Lebenspartner, Lebenspartnerin verstorben ist. Tatsächlich ist das aber ein super facettenreiches Thema, wirklich von Menschen, jüngere Menschen tatsächlich viele auch, die gerade zum Beispiel die Stadt wechseln, woanders hingehen, erstmal ihre eigene Identität, ihren Lebensweg finden müssen. Tatsächlich aber zum Beispiel auch, und auch da sehe ich meine Grundidee etwas mit angepasst, natürlich auch total viele eingewanderte und geflüchtete Menschen. Denn die lassen Kultur, die lassen Sprache, die lassen Familie, die lassen Freunde, lassen sie alles zurück, um sich woanders ein besseres Leben aufzubauen. Und das ist echt nicht immer einfach. Und damit sind wir am Ende zu dritt zusammengekommen und hatten das Ziel, gemeinsam mehr zu bewirken auf dieser Bundesebene. Und damit haben wir die Initiative Gemeinsamkeit damals gegründet.
Ich glaube, dass allein sich das bewusst zu machen, dass es dieses Thema gibt und dass das Thema größer ist, als wir wahrscheinlich annehmen, das ist, glaube ich, schon sehr viel wert. Und für mich war dann noch der Sprung, das glaube ich eben, also da sind wir jetzt wieder bei dem Gespräch eben. Ich glaube, das ist der Hebel, der so groß ist, dass es irgendwie noch mal näher ist als zum Beispiel eine Textnachricht. Also selbst ich, und ich bin wirklich gut vernetzt hier in Bielefeld und auch relativ großer Freundesbekanntenkreis. Selbst ich habe ja so Abende, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt wirklich ein einsamer Moment. Und dann, was macht man? Texten. Früher war das anders. Früher hat man das Telefon genommen und hat angerufen. Aber heute macht das ja keiner mehr. Also ich finde auch den Gedanken total schön, dass ihr dieses Gespräch wieder so nach vorne holt. Und ja, klar, es gibt auch mit Videotelefonie, aber vor allem eben dieses, ich muss es hören, ich muss es fühlen, ich muss auch zwischen den Worten hören, die Melodie und vielleicht auch die Stimmung sogar. Da kann man ja so viel mehr noch wahrnehmen, was eben in diesen Gesprächen liegt. Und ich glaube, das ist dieses Menschliche, was dann eben
Total.
noch zusätzlich, was noch obendrauf kommt auf diese Verbindung. Kannst du vielleicht eine Geschichte erzählen, wo wirklich sich eine Freundschaft entwickelt hat?
Ja, klar. Ich glaube, da gibt es ganz viele Geschichten. Eine gute Geschichte ist zum Beispiel die von Helmut und Kunal. Die haben sich auch über unsere Plattform letzten Endes kennengelernt und ja, wirklich generationsübergreifend. Der Helmut, der ist schon über 60 Jahre, hat früher in der IT-Branche gearbeitet, sich dann zur Ruhe gesetzt und der war tatsächlich, bevor er angefangen hat, total skeptisch. Er dachte, boah, Videogespräche, das kenne ich irgendwie so aus den Team-Meetings vom Unternehmen. Es hat mir da nicht so viel Spaß unbedingt immer gemacht, in Meetings zu sitzen. Und andererseits dann der Kunal, der ist tatsächlich in Aachen auch, also da, wo wir auch unseren Organisationssitz haben. Und die beiden führen jetzt wirklich seit ganz, ganz vielen Monaten schon Gespräche und wollen sich da auch demnächst nochmal zu treffen. Und auch da wieder zum Beispiel, was er da auch gelernt hat, ist, dass von wegen das Thema vorhin, welche Sachen gibt es denn, die man im Klischee vielleicht denkt oder die man auch nochmal ganz neu erfährt. ist das zum Beispiel Indien, die haben eine super Frauenquote in der Führungsposition. Hätte ich persönlich davor überhaupt nicht erwartet, aber solche Dinge kommen dann mit der Zeit halt heraus.
Ist es üblich, dass die Leute auch versuchen, sich im Real Life zu treffen? Weil ich habe, das war auch so ein Gedanke von mir, wenn ich jetzt über Monate vielleicht mit einer Person immer wieder spreche, dass eben auch so ein Wunsch aufkommt, ach, das wäre doch schön, wenn ich den vielleicht auch mal in echt sehen und vielleicht auch, ne, einen Kaffee trinken könnte oder so etwas. Gibt es da Geschichten bei euch?
Ja, absolut. Also auch Helmut und Kunal, die haben auch damals, als wir sie interviewt haben, gesagt, dass sie sich auf jeden Fall auch noch bald in Person treffen möchten. Zum Beispiel gibt es aber auch, jetzt muss ich mal überlegen gerade.
Ich glaube, es war eine Geschichte auf eurem Blog. Oder ich
ja,
habe es auf LinkedIn
da gibt's
gesehen.
Viele.
Das könnte auch sein.
Ich muss nur immer mit den Namen überlegen, letzten Endes. Ich hatte es aber, glaube ich. Sabine und Kavita waren das zum Beispiel. Die haben sich auch über viele Monate unterhalten. Das heißt, Sabine wohnt, glaube ich, in Norddeutschland und Kavita eher in Süddeutschland. Sie kommt auch aus Indien tatsächlich. Und die haben sich dann zur Weihnachtszeit, nach vielen Monaten von Gesprächen, ist Kavita mit ihrem Ehemann in den Norden gefahren und hat dann Sabine besucht dort. Und meinte auch, also es war genauso schön, sich wieder in Person dann zu treffen, wie es auch vorher gewesen ist. Und wir haben auch wen anders, der hat uns dann irgendwann ein Foto zugeschickt, wie er seinen Deutschlernenden vom Flughafen abgeholt hat. Er hat ihn lange darauf vorbereitet, dass er das richtige Deutschniveau hat, um dann hier in Deutschland auch studieren zu können. Und diesen großen Meilenstein, das Ankommen in Deutschland, das haben sie dann zusammen gefeiert. Und ja, ich glaube, ein ganz, ganz ergreifender Moment, wo auch tolle Emotionen irgendwie mit aufkommen, wenn man sich über so viele Monate hinweg dann unterhalten hat, vielleicht ganz tiefe persönliche Geschichten auch geteilt hat und sich dann doch das erste Mal plötzlich einfach gegenübersteht.
Ich glaube, das ist ja irgendwie auch so eine Art Mentoring. Jetzt habe ich eben kurz den Gedanken gehabt, so ein bisschen auch, wie dieses Engagement, was ich mal hatte. Ich habe mal mich engagiert bei Rock Your Life. Das ist eine Initiative, die bringen Studierende zusammen mit Jugendlichen, Schülern, die so an der Grenze stehen zum Hauptschulabschluss. Also da, und es ist wirklich so, dass sie nicht so genau, es nicht so genau klar ist, ob sie den schaffen oder zum Realschulabschluss bisschen weiter, ob sie das packen, ob sie überhaupt die Motivation aufbringen. Also es ist so ein bisschen wackelig. Und die bringen diese Jugendlichen dann zusammen mit Studierenden, damit es Vorbilder gibt und Mentoren, die dann halt sagen können, okay, wir können vielleicht noch was rausholen, wir können an dieser Stelle ansetzen. Und diese Verbindungen sind zwar vor Ort, also es ist dann alles innerhalb von Bielefeld, gibt es aber in verschiedenen Städten auch. Und da ging es dann eben schon um dieses, wir bringen dich dahin, wo du hin willst, weiter. Aber es war auch, wir gehen mal ein Eis essen, wir gucken uns mal ein Projekt an, wir gucken mal nach vielleicht potenziellen Arbeitgebern oder wir unterhalten uns einfach darüber, wie vielleicht eine mögliche Zukunft aussehen könnte. Also da ist so viel Perspektive dann eben auch drin in dieser Art von Engagement. Und vielleicht ist das ein bisschen ähnlich, weil es, glaube ich, wirklich einfach darum geht, den Kontakt herzustellen, neue Ideen herzustellen, neue Perspektiven zu öffnen und ja, Verbindung einfach.
Also total, glaube ich auch. Also Work Your Life, auch eine super Initiative, liebe ich auch, was sie machen. Ein ganz wichtiges Thema auch. Ich glaube, einerseits dieses Eisessen, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Denn am Ende müssen diese Gespräche und diese Verbindung, das muss auch einfach beiden Seiten Spaß machen, damit die am Ende auch wirklich bestehen bleibt. Das Mentoring, wir sagen immer, bei uns geht es vor allem um die Gespräche. Also Mentoring ist ja schon ein bisschen, sag ich mal, definierter, ein bisschen ernster fast schon. Aber auch ganz viel von diesen Mentoring-Aspekten passiert trotzdem bei uns. Nämlich gibt es ja ganz viele Sachen, wo wir sagen, hey, Versicherung, Bürgeramt, Müllentsorgen etc., das sind alles Dinge, die sind für dich und für mich, sind die total selbstverständlich. Wenn ich jetzt aber aus Syrien nach Deutschland komme oder aus Indonesien, ist das alles andere als selbstverständlich. Das heißt, einerseits können wir auch da ganz viel helfen durch diese Alltagserfahrung oder diese Lebenserfahrung, die wir in Deutschland schon haben. Andererseits ist es auch bei uns so, dass ganz viele von den Menschen, die sich anmelden, dass die auch tatsächlich gerade auf der Jobsuche sind und das auch oftmals ihre Motivation ist, dass sie sagen, hey, Deutsch ist einfach immer noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um hier auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Auch natürlich für soziale Teilhabe und Freundschaften und auch um sich zum Beispiel für die eigenen Kinder auf dem Elternabend einsetzen zu können. Aber dieser Berufsaspekt bleibt immer ganz wichtig. Das heißt, da können die Menschen auch immer wieder sehr helfen. Einerseits durch das Deutsch sprechen, andererseits aber auch mal, wenn das der Wunsch ist, ein Bewerbungsgespräch zu üben. Manchmal haben wir auch ganz einfach, was auch ein total wichtiger Aspekt ist, haben wir, weil wir hier schon lange leben, einfach Netzwerke zu verschiedensten Menschen in verschiedensten Berufen und können da manchmal ein kleines Intro machen, was dann aber für eine andere Person wirklich das Leben verändert und teilweise, ja, der Person hilft, auf den Jobmarkt zu kommen.
Ja, total. Ich glaube, da muss man aber auch Mentoring so ein bisschen runtersetteln. Also ja, das ist tatsächlich, ne, es ist ja ein Programm, also das Rock Your Life ist wirklich ein Programm und da wird man auch geschult und so weiter, was man alles tun kann. Aber letzten Endes, so wie ich es erfahren habe, und bei mir war das auch eine interkulturelle Beziehung, da war es so, dass wir hauptsächlich miteinander gesprochen haben. Eigentlich ging es wirklich nur darum zu sagen, weißt du was, es gibt noch mehr als jetzt diesen Abschluss. Es gibt noch was danach und es gibt auch noch ein Leben daneben. So. Und wir müssten jetzt nicht starr auf diesen Ausbildungsweg gucken, sondern wir gucken einfach mal, wo sind überhaupt Interessen? Was möchtest du gerne erfahren? Was möchtest du gerne mal machen? Und ich glaube, das ist genau diese Perspektive eröffnen, also diesen Blick einfach weiten für das, was möglich ist. Und dann ist vielleicht Gespräch das bessere Wort dafür, möglicherweise. Verbindung, ja.
Ja, da ist es wieder. Genau. Genau wie übrigens auch das Netzwerk und das Intro, das ist ja auch wieder eine weitere Verbindung.
Total, total. Und auch einfach mal zu sagen, komm, wir probieren was gemeinsam aus. Das ist, glaube ich, auch total stärkend, zu sagen, ich bin hier, wenn du Fragen hast, ne, quetsch mich aus und wir entdecken zusammen vielleicht was Neues. Also auch das ist ja total spannend. Man braucht nur ein bisschen Neugier für diese Art von, ja, Verbindung, von dieser Art von Perspektive, von Gespräch, von Beziehung. Ja.
Absolut, ja. Hast du denn noch Was? Eine Geschichte selber, auch aus deiner Mentoring-Zeit zum Beispiel?
Ja, also ich hatte nur einen Durchlauf mitgemacht. Durchlauf hört sich auch immer so fies an, ne? Also das ist ja wirklich eben, es gibt einen Rahmen. Aber so ist
Ein
es, glaube ich, einfach. Es gibt einen Rahmen für das Programm, es gibt feste Termine und da nimmt man dann eben teil. Übrigens, wenn du studierst, meine Hörerschaft sind selten Studierende, aber wenn du studierst, guck dir auf jeden Fall an, ob es dieses Projekt auch in deiner Stadt gibt. Es ist wirklich, wirklich cool zu gucken, diese Jugendlichen ein bisschen zu fördern, ein bisschen neue Ideen in die Welt zu bringen. Ja, und das war, ich war streckenweise unterwegs mit diesem jungen Mann aus dem Iran und der brauchte Unterstützung teilweise auch gegenüber Lehrern, Lehrerinnen, manchmal sogar gegenüber seinen Eltern. Also ich war mit bei einem Elternsprechtag zum Beispiel, um ihn da zu supporten, um nochmal zu gucken, können wir noch gemeinsam was machen. Wir waren aber auch wirklich einfach ganz viel Eis essen und ausprobieren und ich habe ihn so ein bisschen mitgenommen in meine Welt, um zu zeigen, ne, es ist nicht nur das, was jetzt gerade hier innerhalb dieses Programms passiert, sondern es gibt noch ganz viel anderes zu entdecken. Und sprachlich war der aber schon sehr, sehr weit. Also er hat nicht mehr so viel von mir gelernt, was das angeht. Ja. Aber ich glaube einfach, diesen Kontakt zu haben, zu halten, diese Idee von Förderung und von Verbindung, das ist einfach eine gute Sache. Und wenn man die Zeit findet und wenn man die Lust darauf hat, dann sollte man das, glaube ich, auch machen. Ja. Was würdest du denn sagen für dich? Welche Art von Verbindungen braucht es denn mehr in dieser Welt, in unserer Gesellschaft? Und vielleicht auch, wo können wir noch gemeinsam ansetzen? Vielleicht auch außerhalb von Little World. Also natürlich, wir werden jetzt alle bei Little World einsteigen und Sprachpaten werden. Aber was können wir noch tun? Was glaubst du? Wo ist noch der größte Bedarf? Wo sind die größten Hebel? Was können wir noch machen? Was können wir noch erschaffen?
Ja, ich glaube, Verbindung schaffen ist extrem wichtig und vielleicht heutzutage sogar wichtiger als je zuvor. nämlich Verbindungen zu schaffen, die wirklich außerhalb unserer eigenen Bubble gehen, die in andere Generationen hineingehen, die mit Menschen aus anderen Kulturen, zu Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Berufshintergründen, aus anderen, ja, vielleicht sogar Bereichen aus Deutschland gehen. Einfach weil wir das ja heutzutage merken, dass die Gesellschaft sich doch mehr und mehr spaltet, mehr und mehr auch die Sorge bei, ja, vor Rechtspopulismus oder Populismus im Allgemeinen aufkommt, wie auch in den Medien immer öfter Geschichten meiner Meinung nach über Gruppen sehen, die diese Gruppen stigmatisieren und teilweise dann im Nachgang halt auch zu Diskriminierung wieder führen, weil wir durch diese Geschichten einfach Vorurteile bilden, die ganz, ganz oft überhaupt nicht stimmen auf individueller Ebene. Und das sehen wir auch immer wieder. Also es gibt so viele tolle Menschen, die sich bei uns anmelden, so viele auch eingewanderte Menschen, die total ambitioniert sind, die sich einfach ein Leben hier aufbauen wollen. Auch andersrum übrigens, es ist teilweise manchmal für die Lernenden, hatten wir jetzt auch kürzlich gehört, wichtig zu zeigen, dass es in Anführungsstrichen auch nette Deutsche gibt, weil manche wohnen wirklich im tiefsten Hinterland, das dann doch eher etwas rechter von der politischen Lage ist, wo sie doch leider auch Diskriminierung erfahren. Aber dann auf Little World manchmal auch merken, hey, es gibt so viele tolle Menschen da, die einfach wollen, dass ich mir ein schönes Leben hier aufbaue. Die wollen, dass ja, es mir und meinen Kindern gut geht und dass ich hier gut ankomme in diesem Land. Und auch da ist es einfach wichtig, auch zu diesen Menschen Verbindungen aufzubauen. Und sei das jetzt digital oder dass wir einfach mal auf ein Event gehen und uns ein bisschen trauen und auf eine neue Person letzten Endes zugehen. Ich glaube, diese Gespräche sind heutzutage tatsächlich wichtiger als je zuvor. Und das über Chat und Social Media auf jeden Fall hinaus.
Absolut, absolut. Es braucht die Gespräche und... Und das ist auch so was, wo ich eure Initiative so gut finde. Es braucht die Geschichten. Es braucht die Geschichten. Wir müssen diese Geschichten erzählen, weil die sind die, die berühren. Und das sind die persönlichen Geschichten. Also Romane und Filme, das ist schön, so auch in Richtung Verständigung zu gucken und auch in Richtung Verständnis zu schauen. Aber es ist immer ein konstruierter Blick. Und die echten Geschichten zu hören und sie auch zu fühlen, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Ich war letzte Woche im Theater hier in Bielefeld und es wird gerade Nathan der Weise gespielt von Lessing. Also nicht sehr modern, aber die Aufführung war unglaublich modern umgesetzt. Und da geht es ja eigentlich um Religionen, also Verständnis der Religionen untereinander, nicht eben um den Wettbewerb, sondern darum, ne, dass wir alle unsere, ja, unseren Platz haben und auch nebeneinander gut existieren können. Und die hatten jetzt eben auch ganz modern Menschen gefragt, wie erlebst du und wie übst du deine Religion aus? Und auch natürlich, wie erlebst du deine Religion in diesen Zeiten, in denen es immer unsicherer wird, vielleicht für einige von uns? Und das waren die Stellen im Stück, wo es so unglaublich berührend war, dass ich dachte, boah, hier Gänsehaut. Also ich glaube, wir müssen mehr darüber reden, was das eigentlich mit Menschen macht. Wir brauchen das Menschliche und wir brauchen die Gespräche und wir brauchen die Verbindung. Deswegen super, super. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht und vielen, vielen Dank, dass ihr eben auch den Blog habt. Ich habe ja schon gesagt, ihr solltet auch einen Podcast machen. Also ich sage das hier nochmal, weil ich glaube, das ist nochmal eine andere Qualität von Geschichten erzählen, frei heraus oder miteinander im Gespräch. Ja.
Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall an dich, Anna, dass wir hier ja, diese Geschichten überhaupt erzählen dürfen und die nach draußen tragen dürfen. Ich hoffe, ob sie erzählt werden oder nicht, dass ganz viele von den Menschen dort draußen selber diese Geschichten erleben werden. Und vielleicht wird das ja wirklich heute der Startpunkt unseres eigenen Podcasts bald. Das würde mich auch total freuen.
Wir haben es alle gehört, ne? Ihr da draußen habt es auch alle gehört. Wir Hab nageln dich da. Ja, ja. So, in einem Jahr sprechen wir wieder. Also, was du auf jeden Fall tun kannst, du da draußen, der du uns zuhörst, die du uns zuhörst, du kannst dich mit Oliver vernetzen. Der ist auf LinkedIn und auch auf mehreren anderen Plattformen. Du kannst dich mit Little World natürlich vernetzen. Das stelle ich alles in die Shownotes, die Kanäle, wo Little World unterwegs ist und auch natürlich die Website. Und du kannst einfach mal gucken, da gibt es auch so ein kleines Erklärvideo. Das ist sehr, sehr einfach, sich da einfach mal reinzuklicken und zu gucken. Vielleicht ist es ja was für dich. Und wenn nicht, dann hörst du einfach wieder auf. Schau einfach mal, wie es ist. Verbinde dich auch mit mir natürlich, wenn du das noch nicht getan hast. Verbindung immer eine gute Sache. Und ich freue mich immer, wenn ich merke, so, okay, da kommen Leute über diesen Podcast und dann entsteht noch eine andere Ebene von Verbindung. Ja, und wenn du mal ein Thema hier in diesem Podcast besprechen willst, wenn du deine Gedanken, Geschichten erzählen willst zum Thema Verbindung, dann schreib mir gerne an verbindung@annakuschinski.de. Was du immer tun kannst, ist hier ein paar Sterne dalassen für diesen Podcast. Klick auf Abonnieren, dann finden noch mehr Menschen diese Geschichten und vielleicht finden sie auch mehr Verbindung im Leben, weil die ist tatsächlich überall. Wir müssen nur ein bisschen genauer hinschauen. Ich sag schon mal danke fürs Hören und bis zur nächsten Folge, die gibt's in 14 Tagen. Aber Oliver hat hier heute das Schlusswort. Also interkulturelle Verbindung, was können wir noch tun? Was ist dein Anliegen, dein letzter Satz für heute? Nein, du darfst auch zwei Sätze.
Ja, geht da raus, lernt nette Menschen kennen, seid offen und erlebt tolle Geschichten.